Am 8. Juli 2020 bot das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Endlagerung ein Internetseminar an, an dem ich das Glück hatte, als freier RDL-Mitarbeiter teilzunehmen. Beteiligte Journalistinnen kamen von Regionalzeitungen aus verschiedenen Bundesländern von Nord nach Süd. Die Gorlim-Rundschau, die dpa und das SWR wählten sich ebenfalls ein. Am wenigsten konventionell war noch Greenpeace aktiv am Start. Das Podium bestand zentral aus der Pressesprecherin und dem Vorsitz der Base. Motto der Base-Werbung am Rande der Webseminarseite: Das Ende der Atomkraft ist für uns der Anfang. So empfingen und informierten uns eine Gruppe, die gefühlt als die Online-Bürger-Strahlungsweisen der Neuzeit durchgehen könnte, über gut 1,5 Stunden. Es sind auf jeden Fall diejenigen, die direkt mitkriegen, was ihre GmbH gerade für Zwischenergebnisse produziert. Mit der GmbH ist der designierte Vorhabenträger und Betreiber des Endlagerprojektes gemeint, La BGE, Bundesgesellschaft für Endlagerung mit begrenzter Haftung. Doch dazu später mehr. Bleiben wir bei der Base. Wir hatten ein beeindruckendes, selbstbewusstes und redegewandtes, gastgebendes Grüppchen vor uns. Wolfram König, Hinz, Hendrik Mann, Schütze und Ina Steljes. Ersterer und Letztere hatten als Chef und Ö-Abteilungsleitung die meisten Wortanteile. 3/4 der Veranstaltung war dann auch ein selektives Eingehen auf die Fragen der anwesenden Journalistinnen.
Die Veranstaltung war eine der scheinbar zahlreichen Anstrengungen des BASE, die Öffentlichkeit in die brennende Frage der atomaren Endlagersuche einzubinden. Mit dieser beginnenden Debatte zur Endlagerung wird das Thema auch Ihre Redaktion erreichen. Wir wollen Ihnen schon jetzt die Gelegenheit bieten, uns die Fragen zu stellen, für die später im schnellen Tagesgeschäft vielleicht keine Zeit bleibt. So ein Teil der Einladung zum Webseminar. Das Ziel war es demnach, mit verbalen Inputs, Kurzfilm und Dialogbereitschaft den Medien Grundlagen für ihre begleitende Arbeit zur Hand zu geben und uns einzustimmen. Einzustimmen auf eine immense Aufgabe, auf eine, Entschuldigung, ihre große Aufgabe.
Denn die Zeit drängt und ich wollte wissen, wieso. Wieso auf einmal die Zeit so drängt und wie und ob sich in Deutschland ein zukunftsfähiger Weg einschlagen lassen könnte in der Frage der nuklearen, unendlichen Geschichte. Die Standortsuche wird allgemein als nationale Aufgabe verstanden, das heißt, dass sich auch international eine Welle an Bauvorhaben zur Errichtung sicherer Atommüllendlager anbahnen wird. Der Zeitplan, welcher durch das im Bundestag beschlossene Atomgesetz geregelt ist, möchte, dass die Standortbestimmung sich schnellstmöglich konkretisiert. Das heißt, dass die Gremien in ihrer Bewertung der erhobenen, vor allem geologischen Daten so weit vorangeschritten sind, dass die Bestimmung von Regionen und später auch von den konkreten Gemeinden, die die Endlagerung empfangen sollen, nach und nach festgelegt werden können und per Gesetz auch müssen. Nach und nach, das heißt bis nächsten Sommer, Sommer 2021. Und allerspätestens 2030 muss die BASE, selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, BMU, einen Standort bestimmt haben und bebauen. 2050 soll die Versenkung von nicht viel weniger als 28.000 Kubikmeter, sprichwörtlich unverwüstbaren Abfällen, beginnen. Bezüglich möglicher Standorte ist angeblich nichts entschieden.
Nebenbei, und das will erwähnt sein, gibt es auch das Zehnfache an Material aus der Liga Schwach- und Mittelradioaktiv. Aber auch dafür ist ja der Eisenerzschacht Konrad in Niedersachsen da. Und das ist ja auch nur Schwach und Mittel. Nun ja, werden KritikerInnen sagen. Die Transparenz zu den ehemaligen Eisenerzstollen ist dürftig. Die Unterscheidung der rauen Mengen an mittelschlimmem Material von der vergleichsweise weniger großen Menge hochradioaktiver Abfälle ist wissenschaftlich und besonders für die technische Umsetzung ist ja scheinbar wichtig. Es ist jedoch ein Bereich, der kaum eine öffentliche Debatte generiert. Der Fokus liegt nicht bei diesen 300.000 Kubik, ebenfalls unverwüstbaren Materialien. Das zu erfindende Endlager, um das es beim Webseminar ging, konzentriert sich, wenn auch mit nur ein Zehntel an Behältern, weit über 90% der in Deutschland übrig gebliebenen, unnatürlichen Radioaktivität und ist daher an andere Sicherheitsbedenken gekoppelt. Es ist sozusagen nur das qualitativ hochwertigere Material, worüber wir hier reden.
Das Seminar begann pünktlich mit der Begrüßung des Podiums und einer Einführung des Bündnisgrünen und Chefs der Base, Wolfram König. Ist es nicht schön, die ehemaligen Oppositionellen einzubinden? Die Endlagerdebatte will be audio televised. Eingangs wurde klargestellt, inwiefern wir uns an dieses Format der sozial distanzierten Veranstaltungen gewöhnen werden müssen. Die Bedingungen erfordern einen flexiblen Umgang mit den gesetzlichen Vorgaben, die die Beteiligung eigentlich groß schreiben. Der Gesetzgeber will eine umfassende Einbindung der Öffentlichkeit, doch die den Prozess steuernde Superbehörde stellt klar, unter den jetzigen Umständen wird das nicht so, wie es sich viele vielleicht vorgestellt haben. Aber es ist Zeit für Vertrauen in die vielen aufgebauten Instrumente. Die BRD hat ein ausgezeichnetes Checks and Balances System, über das uns viele beneiden würden. So der König der Base. Doch wie blind können wir vertrauen? Wie ist es möglich und wie gewollt ist es, eine umfassende und sichtbare, ja unübersehbare Aufklärung zu erzielen? Über die Base etwa? Das Feld der Kernenergie und die mit ihr verbundenen Themen sind sehr reichhaltig. Und die Beteiligten des Podiums gaben zu, dass es eine sehr große Aufgabe sei, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Es herrsche eine Atomkraft ist doch passé-Stimmung, die der Endlagerfrage als Riesenverantwortung nicht gerecht wird. Klar war dennoch, wir können uns auf das Online-Format langfristig einstellen, dass das mit der Beteiligung auf jeden Fall schwerer würde als geplant. Auf Home Office folgt nun die Home Democracy sozusagen. Das Gesetz erzwingt einen Dialog, der aber kaum wahrgenommen wird, besonders unter den aktuellen Umständen. Eine unangenehme Frage einer bayerischen Journalistin bezog sich auf die Möglichkeit eines Corona-bedingten Moratoriums im Prozess. Doch das fanden die Herrschaften unwichtig. Die Zeit sei knapp, super knapp. Der von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr geplante Austausch endete um 12.08 Uhr, trotz im Raum stehender Fragen, etwa bezüglich der empirischen Untauglichkeit der Salzstöcke. Gorleben bleibt also gefühlt hoch im Kurs, auch wenn es sich verbietet, das auszusprechen. Vermutlich sind die Podiumsteilnehmerinnen sofort zur nächsten Aufgabe gesputet, jedenfalls drückte das frühzeitige Ende der Veranstaltung eine relative Hast aus.
Aber reisen wir doch einfach mal ins Universum des Themas und lassen wir vorerst von den wenig Spannenden oder Überraschenden, was im Seminar zutage kam. Wir dachten, wir könnten den Anlass nutzen, um zentrale Aspekte der Problematik der Endlagerung zu veranschaulichen und den geneigten HörerInnen erneut ein Gespräch reinzudrücken. Über den kommenden Bergbau. Denn der wird, wie sollen wir sagen, von Relevanz. Für die kommenden Umweltdebatten unserer Bewegung die Macht der Institution und die von der Straße. Denn es gibt sicher einen gefühlten Konsens gegen die Atomenergie. Doch bestimmt keinen für diesen kommenden Bergbau. Der wäre noch zu erbauen.
Weiterholen! Bitte! Keine Scharmütze! Holen!
Es muss betont werden, inwieweit die Proteste rund um militärische und zivile Nutzung der Kernenergie, besonders in der BRD, prägend für ganze Generationen war. Sie sind Teil einer kollektiven Identität, das aus dem ordentlichen, bürokratischen und technikaffinen Deutschland als sympathisch heraussticht. Die Ablehnung einer undemokratischen, von und für Reiche gemachten und umweltzerstörenden Technologie. Selbst die konservativsten und reaktionärsten sind mit der Anti-Atom-Bewegung in verschiedenen Formen des Kontaktes getreten. Sie sind Teil der bundesdeutschen DNA.
Vom Bohrloch 1004 bis zu den Castortransporten in den 90ern und 2000er Jahren stand auch die Frage der Endlagerstätte, deren Sicherheit und deren Ausdruck der ewigen Verlängerung des Unsinns im Fokus der Umweltbewegung. So wurde noch zu Zeiten der Euphorie im Kernkraftkartell bereits das Problem skizziert, was wir nun ausbaden dürfen. Die Repression war hart, viele Stimmen wurden nicht gehört. Einige Stimmen änderten ihren Klang gegen bare Münze. Doch wer trägt jetzt die Konsequenzen? Das Risiko? Die Kosten? Zukünftige Generationen, wie es schon seit 50 Jahren mal mehr, mal weniger laut von Hunderttausenden skandiert wurde. Dieser Hintergrund und diese Stimmung ist Teil der anstehenden Debatte.
Wir fordern Sie auf, unverzüglich die Schienen in Richtung Süden über den Steg zu verlassen. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, werden wir Sie von den Schienen räumen.
Die andere Seite.
Gegen den Naturkatastrophenlager.
Wir sind nun im Jahr 2020. Es ist schwer, das Gefühl loszuwerden, als wäre mit dem Etappensieg des Abschaltens die ganze Schlacht vorbei. Nicht nur ein Stück der Schlacht. Wir haben gewonnen, es ist abgeschaltet. Und jetzt muss das Zeug halt in den Müll. Wie kann eine solche Debatte ehrlich verlaufen, wenn es keinen Ausstieg gegeben hat, beziehungsweise dieser sich auf das reine Betreiben der Kernkraftwerke beschränkt? Es gibt keinen Ausstieg der deutschen Wirtschaft aus dieser Industrie. Die Konzerne haben horrende Abfindungen für den Ausstieg bekommen und verdienen sowieso an den kommenden Jahrhunderten der Atomwirtschaft weiter. Bereits am 14. Juni 2000 erfolgte noch unter Schröder die, für einige äußerst gewinnbringende, Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen. Die Grünen zerrissen sich um Gorleben. Die Befürworter bekamen Kaviar. Es ging darum, das Geschäft trotz dem verkündeten Ausstieg langfristig und in Einigkeit mit den Betreibern zu sichern. Schon 2002 wurde ein Vertrag, namentlich Atomkonsens, aufgesetzt, der den schrittweise Ausstieg über mehrere Jahrzehnte festlegte. Damals ging es noch gemächlich zu. Das Geld und Wein flossen in rote und grüne Kehlen, das Erbe Albrechts war gebrochen und die Havanna-Zigarren schmeckten der IHK genauso gut wie im Kanzleramt. Die folgende CDU-Kanzlerschaft verwässerte zwar den guten Wein zwischenzeitlich wieder, doch 2011 überschlugen sich die Ereignisse mit der Katastrophe von Fukushima.
Am 6. Juni 2011 beschloss das Kabinett Merkel II das Aus für 8 Kernkraftwerke und einen beschleunigten, stufenweisen Atomausstieg bis 2022. Damit wurden die im Herbst 2010 beschlossenen Laufzeitverlängerungen zurückgenommen. Die letzte immense Novellierung im Atomgesetz trat dann zum 6. August 2011 mit dem endgültigen Beschluss in Kraft, dass Deutschland als Nation aus dieser Hochrisikotechnologie gänzlich aussteigen will. Zwar ist es bei weitem nicht die erste Nation, aber durch die mittlere Größe des Atomprogramms hatte der Ausstieg eine internationale, unübersehbare Signalwirkung. Und die Bewegung war zufrieden. Jedenfalls gab es nicht viel zu hören, außer ein letztes Mal in Dannenberg, Hitzacker und Langendorf, als die Kastoren im Herbst desselben Jahres wieder rollten und die Knüppel schwangen. Und als uns klar wurde, dieser Teil des Geschäfts, der geht jetzt erst richtig los. Doch kristallisieren konnte sich der Protest seither an kaum etwas. Für viele Initiativen aus dem gemäßigten Lager ließ es sich auch schmeichelhaft kuschelig einrichten im Kontext des Ausstiegs. Wozu kämpfen, wenn der Staat es nun für uns tut?
Reihenweise haben sich Umweltgruppen über die Jahre reformerisch entwickelt. Radikaler Widerstand hierzulande fiel, auch besonders angesichts seit 2011 ausbleibender Kastoren, nach Gorleben schmal aus. Bisweilen verhält sich die neue Klimabewegung uneindeutig. Teils wird sogar ein Zurück zum Atomstrom gefordert. Die Maschine läuft weiter und Teile der vielerorts gealterten Bewegung schafft es kaum, die alltäglichen Skandale zu thematisieren. Viele blicken resigniert und nostalgisch auf die Herausforderungen, die diese Schreckensindustrie weiter stellt. Kaum eine Rolle spielt die faktische Wiederbeteiligung von Bund, Behörden und Industriekammern am Riesengeschäft mit dem Abfall. Denn das reine Abschalten der Atomkraftwerke bedeutet ja auch, dass trotzdem oder nun erst recht weiteres Geld mit der Forschung und Technologie, welche mit dem Rückbau verbunden sind, gemacht werden kann. Aber auch im laufenden Ausstiegsbetrieb in der BRD profitieren Deutschland weiter von der Logistik mit atomaren Stoffen, wie auch von der Beteiligung am Bau von Installationen, von Förderung und von der Lagerung und Logistik weltweit. Nehmen wir ein unternehmerisches Beispiel, nämlich die Gesellschaft für Nuklearservice GmbH aus Essen, die der Südwestdeutschen Nuklearentsorgungsgesellschaft ENBW, RWE, Vattenfall, Europe und Preußen Elektra gehört. GNS baut Castoren, diejenigen Behälter, die dem ganzen hochradioaktiven Material als Hochsicherheitssärge dienen sollen. Preis? 1.500.000 pro Stück. Was für ein zukunftsträchtiges Geschäft. GNS macht jährlich eine 250 Milliarden Umsatz. Aber Kleinvieh macht auch Mist, würde dazu Gerhard Schröder sagen.
Dieses sehr liberale Modell ist mit den rheinischen, bayerischen und hannoveraner Krawatten- und Zigarrenträgern gereift und ermöglicht auch nach einem von der überwältigenden Mehrheit gewollten sogenannten Ausstieg ein Fortleben des transnationalen Nuklearbusiness. Actemium, Omexom, G&H, Noel Sindelfingen, Axians, Martin Bosung, Kalanbau, Tractebel, GFA Service, SKE Technik, Lagrange TWM, Arcadis, Sunfire, Decho, Gottschalk, H&F Industrie, ME Engineering, SEA GmbH, Nickelkraftwerk, MAKS. Dies sind nur ein Teil der deutschen Unternehmen, die aktiv in Frankreich verdienen. Und das nur am französischen Endlagerprojekt in Bühr. Der Rubel rollt weiter. Für die Nuklearindustrie gibt es keinen Ausstieg, höchstens ein dynamisches und flexibles Geschäftsmodell. Der Widerspruch fortbestehender internationaler Kooperation der Konzerne und Betriebe war kein Gegenstand in der Diskussion an diesem Mittwoch. Wohl aber, ob denn nicht auch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit in Frage käme. Natürlich fände die vor allem im Forschungsbereich statt. Doch eine direkte Zusammenarbeit, gar transnationale Lagerprojekte, das ist ausgeschlossen, so die Base. Eine Kooperation mit Staaten, die weiterhin auf die Nutzung setzen, wie etwa Frankreich, würde die Glaubwürdigkeit des deutschen Ausstiegs total untergraben. Auch Russland hätte schon gestreckt, aber nur des Geldes wegen. Dort gelten keine Sicherheits- und Umweltstandards. Verschwiegen wird in diesem Kontext gerne die auch immer wieder erfolgten Exporte gen Osten. Es ging den Herrschaften in dieser Debatte vor allem darum, dass Verantwortung aufgebaut wird. Um Kompromissbereitschaft, um Vertrauen in der Technologie, um Vertrauen in der Beteiligungsstrategie und um die Weisung durch die Gesetzgeber. Die Regelungen sind kompliziert, zumal es besonders in den letzten Jahren viel Bewegung gab. Wir wissen, ob unserem Ziel. Es ist ein absolutes Muss und neue Werkzeuge sind geschaffen worden. Es gibt keine Nullantwort, es gibt keine besseren Ideen, etc. etc. Immerhin, das Bauwerk, was wir planen, soll 1 Million Jahre alt werden. Wie bitte? So größenwahnsinnig waren doch nicht mal die Pharaonen, erboste ich mich. Doch leider stimmt diese Zahl. Es sind die internationalen anerkannten Mindestanforderungen für hochradioaktiven Müll.
Das Thema ist sehr komplex und solche hohen Zahlen, wie sie in der Welt der WissenschaftlerInnen geläufig sind, brauchen meiner Meinung nach eine Annäherung über den konkreten Fall. Der Plan eines Endlagers in Deutschland. Dafür braucht es mehr Hintergrund, als eine solche Veranstaltung für JournalistInnen hergibt. Daher ein bisschen mehr davon. Thank you. Background, die Endlagerung in Deutschland. Die Zwischen- und Endlagerungsgeschichte in der BRD hat nach Unfällen und Widerstand in den letzten Jahren starke Entwicklungen durchgemacht, besonders beim Aufbau neuer Strukturen und Gesetze. Die juristische Überklammer des ganzen Business, aus staatlicher Perspektive, wird durch das Atomgesetz, kurz ATG, geregelt. Dieses superkomplexe Rechtswerk existiert seit Ende 1959 und wurde seither immer wieder angepasst. Es beinhaltet die wesentlichen Kernpunkte, die es halt so braucht für ein Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihren Gefahren. Klingt lieb und bedeutet ganz viele Überwachungsvorschriften, Regelungen der Behördenzuständigkeiten, allerlei Haftungsfragen, Bußgelder im Kontext Atom. Und es gibt die sogenannten Schlussvorschriften, die dich mit dem Erlass von Rechtsverordnungen, etwa der Strahlenschutzverordnung, und mit den Übergangsvorschriften befassen. Harter Stoff.
Bevor wir zu den Organen, welche großteils unter der schützenden Hand des Umweltministeriums fungieren, kommen, noch mehr Details zur eigentlich seit 70 Jahren so brennenden Frage nach dem Müll. Bis vor 15 Jahren gab es nämlich bereits mit seinem internationalen Traffic ein Geschäftsmodell, was dann noch vor dem Ausstieg aus der Produktion über Kernkraftwerke 2005 offiziell verboten wurde. Die Entsorgung bestrahlter Brennelemente wurde auf die direkte Endlagerung beschränkt, auch wenn nach wie vor unklar war, wie und wo diese erfolgen könne. Jedenfalls war die Abgabe bestrahlter Brennelemente aus Atomkraftwerken an nukleare Wiederaufbereitungsanlagen, landläufig WAA, verboten. Seit diesem Datum waren Transporte deutschen Atommülls in die Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Frankreich und Sellafield, also Windscale in England, nicht mehr genehmigungsfähig. Zugleich stehen noch mehrere Transporte aus Rücknahmeabkommen aus, die aus England und Frankreich noch einige Kubik zu erwarten lassen. Deren Zwischenendlagerung findet planmäßig auf westdeutschen AKW-Standorten Platz. Sicher ist die Unsicherheit, aber der nächste Castor könnte schon bald in See stechen.
Präzisieren wir den rechtlichen und administrativen Rahmen für Müllentsorgung und Rückbaufragen. Auch wenn diese, sagen wir, zumindest bisher keinen besonders dominanten Teil der Rechtsgeschichte in diesem Land gespielt haben. Sie rücken nun zwangsläufig ins Zentrum der Auseinandersetzung und werden angepasst und umgebaut. Ganz zentral bei der Suche nach einem tiefen Endlager ist eine Bundesoberbehörde, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR. Hinzu kommt die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS. In Braunschweig befindet sich heute das Endlagerforschungszentrum der GRS. Beide Organisationen sind taktgebend für die Erstellung der Daten, auf deren Grundlage die BASE und die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit beschränkter Haftung arbeiten. Die BGE entstand auf Grundlage des Standortauswahlsgesetzes und auf Rat der sogenannten Endlagerkommission. Die BGE mit Sitz in Peine ist seit 2016 ein öffentliches Unternehmen, das als designierte Vorhabenträger und Betreiber von Endlagern für radioaktive Fälle fungiert. Sie gehört zum Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums. Das Bundesamt für Strahlenschutz, welches eingangs die Suche koordinieren sollte, ist teilweise in ihr aufgegangen. Ursprungsname war ab 2014 das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung.
Als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde wurde zuvor auf Grundlage des BFKEG, Gesetz über die Errichtung eines Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, die BASE geschaffen. Diese ist wiederum eine Oberbehörde des Bundesumweltministeriums. Sie beaufsichtigt die BGE GmbH und muss für sie genehmigen. Die BASE, die dieses Seminar lebendig machte, ist wahrhaftig eine Superbehörde. Ihre Aufgabenbereiche umfassen Genehmigung der Beförderung, Störfallmeldung, Festlegung von Erkundungsprogrammen und Festlegung der Prüfkriterien nach dem Standortauswahlgesetz. Sie hat die Aufsicht über den Vollzug des Standortauswahlverfahrens, ist Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung, muss die Planfeststellung und Genehmigung von Endlagern für hochradioaktive Fälle durchführen, Erlaubnisse und Genehmigungen bei Zulassungsverfahren erteilen, Anlagen errichten, diese betreiben und mit den betroffenen Ländern gegebenenfalls stilllegen. Sie ist verantwortlich für die Standortsicherung, die Bauartzulassung, die Castoren etc. etc. Das klingt nach viel Arbeit und danach, dass es viel Vertrauen braucht. Und während die ganze Maschinerie schon im vollen Gange ist, muss jetzt die Öffentlichkeit mit einbezogen werden. Und dann ab in die tiefste und dichteste Zeche, die wir finden können. Die Institutionen tun sich schwer, mit dem Thema zu punkten. Auch ein weiteres Gremium, ein sogenanntes Begleitgremium. Das nationale Begleitgremium, NBG, besteht aus derzeit 17, eigentlich 18 Persönlichkeiten und zufällig gewählten Bürgerinnen und soll die Debatte befeuern und wird einige Veranstaltungen auf die Beine stellen. Doch beim NBG hagelt es kein Interesse. Teilnehmendenzahl der letztwöchigen Sitzung des NBG laut Taz 160 im Livestream. Naja, could do better.
Die Debatten in der Propagandaoffensive zur Akzeptanz der Fatalitäten des Atommülls floppen in der Regel. Neulich eine potenziell öffentliche Sitzung in Berlin zu Endlagersicherheitsanforderungsforschung, kurz Endlasi-Anf, des Umweltausschusses, mit zugeschalteten Forschern und ExpertInnen. Ganze 2 Besucher. Mehrere Kommentare in sozialen Netzwerken. Sicher, das Thema war nun sehr spezifisch und die Protagonistinnen auf dem Podium der Base drängten auf Zeit. Der Plan und auch der Zeitplan stehen. Vor allem der Plan. Und wenn der weniger Raum lässt für Kritik, dann gibt es eben Zeit für anderes. Oder wie war das? Die Kampagne um die begleitenden Akzeptanzfaktoren ist nebenbei gesagt auch nicht ganz für umsonst. Aber zu Kosten kommen wir ja noch. Reden wir jetzt, wo die Akteurinnen einigermaßen eingeführt sind, über sehr große und sehr teure Bergwerke. Denn immer wieder als alternativlos unterstrichener Punkt ist, der Müll muss wirklich in die Tiefe. Das heißt einerseits, dass sie den Müll wirklich so gefährlich einschätzen, wie es die sozialen Bewegungen in der BRD seit nunmehr 3 Generationen beschrieben und beschrien haben. Doch die Debatte wird nun schwerlich die vom Gesetzgeber intendierte, reale Implikation der Bevölkerung ermöglichen. Und wenn auf andere Endlagerprojekte geschaut wird, kann gesagt werden, es ist auch nicht wirklich im Interesse des Endlagerplaners, diese Pläne demokratisch umzusetzen. Nun, es könnte auf jeden Fall ein empörendes Erwachen geben, wenn die Pläne sich bis zum Ende der teilweise demokratischen Beteiligungsprozeduren der nächsten 10 Jahre so stark konkretisieren lassen, dass es auf einmal heißt, oh shit, it's in my backyard.
Es geht also auch darum, den Menschen im Vorfeld, also jetzt, Risiken auszureden. Etwa, dass bei völliger Abdichtung des tonnenweise strahlenden Giftes möglicherweise explosive Wasserstoff-Methan-Gemische ein Ausdringen in die Umwelt explosiv ermöglichen und schwere Unfälle wahrscheinlich machen. Also gilt es, nach der juristischen Grundsatzlage bedacht vorzugehen. Es ist ja auch ein Langzeitprojekt und die Behörden rechnen fest mit massivem Widerstand. Das Entscheidende wird sein, irgendwann wirklich eine angebliche Forschungsinfrastruktur zu errichten und Standortfakten zu schaffen. Natürlich vorausgesetzt, dass sie nicht dahin gehen, wo es eh schon welche gibt. Risiken sind ja nicht von der Hand zu weisen und Observationen zur Gesundheit der Bevölkerung. Das gilt übrigens vom Beginn an bis zum erträumten Ende des Materials. Von Verstrahlungen, von den Minenarbeitern und ihren Familien in Erlit, welche den Abraum der Yellowcake-Minen für Wohnungsbau nutzen. Über Narbonne in Südfrankreich, wo der Klärschlamm der Aufbereitungsanlage die Corbière-Reben düngt. Bis zum Landkreis Wolfenbüttel, wo die Asse sich befindet und erhöhte Leukämie- und Schilddrüsenkrebsfälle vorzuweisen sind. Im Lothringer Ton gab es bereits nach wenigen der 300 geplanten Galerienkilometer Einstürze der Gewölbe mit Todesfolge. Salzstücke voller Giftmüll brechen zusammen in Neumexiko, in Niedersachsen, in Stockamin. Das Grundwasser ist ein Problem, also oder der Müll, aber in Augen des Weltexpertentums vor allem das Wasser. Und Geld zählt auch. Für 24 Milliarden konnten sich die Konzerne von ihren bundesdeutschen Anlagen trennen. Gebäude, Betriebslizenz, Müll, all inclusive. Die Erkundung, Errichtung und Befüllung und die, dann Mitte des Jahrtausends angestrebte endgültige Verschließung, soll an die 70 Milliarden Euro kosten. Das wird von den Zinsen aus dem Deal mit den Konzernen erwirtschaftet. Und wenn nicht? Ja, was wenn nicht? Wenn nicht, dann zahlen wir das natürlich mit unseren Steuern. Auf die Frage nach Korruption wollte Herr König sehr deutlich unterscheiden zwischen einer erhöhten Forderung in Gemeinden, die besondere Risiken tragen, und Geld, das zum Sorgenabbau realer Bedenken diene. Es gäbe, wie auch in Frankreich bei Bühr, eine Praxis des Ausschüttens von Geldern, die jedoch nicht die demokratische Meinungsbildung konterkariere. Zahlen nannte er keine. Auf die Frage zu anderen kursierenden Summen von bis zu 169 Milliarden an Kosten für das deutsche Endlager antwortete die Base: Wir waren beim Zustandekommen so einer Rechnung nicht beteiligt. Verneint werden konnte die Hochrechnung auch nicht. Die Zahl sei von der Expertenkommission genannt worden, die Base habe damit aber nichts zu tun. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass der deutsche hochradioaktive Abfall in Kubikmeter selbst bei, nennen wir sie optimistischen Prognosen, sechsfach so hoch beziffert wird wie beim nuklearen Supernachbar Frankreich. Der nukleare Supernachbar muss und will über 80.000 Kubikmeter versenken, Deutschland soweit voraussichtlich nicht einmal 30.000 Kubik. Im Boden, ganz, ganz tief. 1.900 Behälter sind es hierzulande. Was soll Mensch sagen? Dass wenigstens das Verbot des Versenkens in Meerestiefen einigermaßen erfolgreich war? Bei Risiken und Nebenwirkungen. Viele logische Ansätze wurden in der Fragerunde aufgebracht. Etwa die nach Vermittlung eines solchen Lagers an künftige Generationen. Ein großes Problem. Die Base hätte sich gewünscht, dass die Großväter dieser Industrie das früher eingesehen hätten. Es ist ein unlösbares Problem. Niemand wird das mitbekommen. Aber wir bannen die Gefahr, wenn wir es versenken. Nach dem ganzen Klimbim um Wissenschaft und Technik wird 2031 klarstehen, wo genau es denn nun sein wird. Schwäbisch Gmünd, Pirna, Gorleben, alles offen. Aber es muss darunter, auch wenn es vergessen wird. Die Lösung in Deutschland und anderswo ist laut einhelliger Wissenschaftsmeinung nur das Tiefenendlager. Riskant, gewinnbringend, schön vorstellbar für die einen. Andere halten sie für die Materialisierung und unverantwortliche Konzentration einer tickenden Zeitbombe.
Die Lösung wären doch im Endeffekt die Uhren und Mausoleen der schwarzen und gelben Wählerinnenschaft beilegen. Hochgesichert, versteht sich. Dann können die Erben der Atomkraftlobby schön im Strahlenanzug zum Gebet schreiten. Maskiert, versteht sich. Nein, Quatsch. Wir haben unweigerlich einen Klotz am Bein der Menschengeschichte und irgendwas drängt sich auf. Doch ein großes Loch in den Boden. Vollstopfen, zumachen. Für wen halten wir uns eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Wir können doch nicht damit aufhören. Es fehlt doch das Wichtigste, der kommende Zeitplan der sogenannten Beteiligungsverfahren. Die Base lädt weiter zur nächsten Journalisten-Ausstattungskonferenz im September. Und im Herbst soll dieser erste Schritt auf dem Weg, der vor uns liegt, auch mal zum Abschluss kommen. Denn dann ist die Zeit des Begleitgremiums. Dieses hilft bei der öffentlichen Legitimierung, so König, denn da sind alle möglichen Leute dabei. Solche und solche. Der Vizevorsitzende des Nationalen Begleitgremiums, Armin Grunwald aus Soest in Westfalen, hat viel zu tun. Er leitet das von der Anti-Atom-Initiative ausgestrahlt als ein Feigenblatt-Gremium bezeichnete Grüppchen NBG. Zunächst wird am 4. August getagt, wo ist noch unklar, Uhrzeit provisorisch. Es scheint eine wackelige Initiative, die wirklich nur den Schein wahren soll, etwas zu sagen zu haben zwischen Bundesgesellschaften, Konzernen und Ämtern in ihrem gemeinsamen Dschungel. Und dann, am 30. September,
stellt die Bundesgesellschaft für Endlagerung unsere begrenzt haftbare BGE ihren Bericht vor. Den Zwischenbericht Teilgebiete. Ein doppeltes Maybe.
Hierbei soll laut Base eine Karte vorgelegt werden, über die schon mal klar wird, welche Regionen dann ganz und gar nicht mehr zur Auswahl stehen. Die Endlagerkommission hatte dieses Maybe entgegen einer Festlegung auf Gorleben seinerzeit sozusagen freigeschaufelt, so dass doch nicht klar ist, dass es das Wendland wird. Jedenfalls bleibt in den bereits von Zwischenlagerungen impaktierten Regionen ein großes Misstrauen gegenüber Gremien und Behörden, die der Industrie nach dem Schornstein tanzen, während die Uhr läuft. Und dann, irgendwann, ab der sogenannten zweiten Phase, da kann dann auch geklagt werden. Ordentlich begründet vor den Bundesverwaltungsinstanzen, versteht sich. Auch wenn bis da schon ein Teil der Würfel nicht mehr zur Verfügung steht. Doch bis dahin ist noch etwas Zeit und vielleicht wird's ja doch nicht in my backyard. Ton im Schwabenland mit Technik aus Frankreich, das wäre doch auch geil. Und die Granitgesteine weiter nördlich, da ginge nicht mal der Permafrost so richtig rein. Wo letztlich der Zuschlag hinfließt, scheint zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich schwer zu begründen. Keines der Lager würde Meteoriten aushalten, wird auch nicht so geplant, wird auch nicht erforscht, ist nämlich fast unmöglich. Erdbebengebiete sind Ausschlusskriterium. Frost und Hochwasser werden als wichtige Faktoren gewertet, was zu der Frage führt, wieso Salz und Ton so geeignet sein sollen, besonders das Salz, denn hier gab es ja schon eine Reihe an Katastrophen. Es wurde mehrfach gefragt, inwieweit sich trotz der schlechten Erfahrungen mit Salzstöcken an den verschiedenen Orten auf der Welt noch immer hierzu geforscht würde. Eine gähende Leere. Keine Antworten. Gar keine. Vielleicht waren es der Fragen zu viel. Oder sie waren von Wendland-Sympathie imprägniert. Im Übrigen liefert der Tatort-Geologe ja die Erklärung. Salz wächst konzentrisch nach und schließt den Müll ein. Gut, das klärt nicht die Frage, warum etwa nach dem Brand der WIPP, dem Absaufen der Asse und dem Zusammenbruch und Brand im Chemielager Stokamin bei Mulhouse nicht endlich auf ein Ende der offensichtlich untauglichen Kalischächte zugesteuert werden könne. Naja, vielleicht sind die Forscherteams ja noch mit diesem Rätsel befasst, um das Gestein dann bald auszuräumen.
Als allererstes muss jetzt jedenfalls diese lästige Öffentlichkeit-Beteiligungszeit überbrückt und ausgehalten werden. Sonst wird vom Gesetz abgewichen. Dafür wird es Fach- und Regionalkonferenzen geben. Fachkonferenzen sind am 17. und 18. Oktober 2020 und vom 4. bis 7. Februar in Kassel geplant. Zudem vom 15. bis 18. April 2021 in Darmstadt und zum Abschluss vom 10. bis 13. Juni 2021 in Berlin. Dann ist der Beteiligungsprozess quasi fertig. In nicht mal einem Jahr.
Mal sehen, wo sie bis dahin steht, die Bewegung für die Abschaltung aller Atomanlagen weltweit. Denn dazwischen gibt es womöglich noch ein oder zwei Castortransporte, Anti-Atom-Camps, Kongresse der Bewegung und auch einige Wahlen. Es ist nicht anzuzweifeln, dass eine öffentliche Debatte teilweise starke Ausdrücke bekommen wird.
Ob es sich um die von den Grauen und Grünen gewünschte Partizipation handelt, das ist mit Blick auf den weiten Weg, der vor uns liegt, anzuzweifeln. Ob sie sich nun wirklich eine intensive Beteiligung im Prozess wünschen. Es liegt an uns, das Interesse an der Thematik weiterhin zu signalisieren und Kritik zu äußern. Denn ohne die anhaltende, lautstarke Forderung nach der Stilllegung aller Atomanlagen weltweit und die Berücksichtigung aller Betroffenen der Konsequenzen der nuklearen Verwüstung kann keine ehrliche Debatte um ein Endlager entstehen. Weder hier noch anderswo. Sprecher: Luc und Flo. Redaktion: Luc. Ton und Technik: Flo.
Thank you.